Tête-à-tête, Quartett komplett. Schön seid ihr dabei zu einer neuen Folge. Der heutige Gast ist eine Psychologin. Sie hat ihre eigene Praxis in Solothurn und ist Co-Präsidentin der Föderation für Schweizer Psychologinnen und Psychologen. Feedback zu den Folgen ist immer sehr erwünscht. Aber jetzt an dieser Stelle geht's los mit der Ivik Adler. Viel Vergnügen.
Im Moment stellt sich immer wieder die Frage, wie es vor allem auch eben den Jugendlichen geht während Corona. Ja, jetzt ihr seid ja wirklich am Brennpunkt vom Geschehen, wenn man dem so sagen will. Wie sieht es wirklich aus mit den jungen Leuten und generell mit der Gesellschaft?
Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr grosse Frage mit den jungen Leuten und der Gesellschaft. Vielleicht, ich fange gleich mal bei den jungen Leuten an. Es sind ja so Phasen gewesen, wo ich glaube, unsere ganze Gesellschaft hat auch ein bisschen Phasen, emotionale Phasen gehabt. Während im ersten Moment sind ja alle so ein bisschen in Schockstarre verharrt und sind vor allen Dingen sind schockiert gewesen, über was jetzt da auf uns zukommt. Und kaum hat man das irgendwie ein Stück weit einordnen und verarbeiten können. Und man hat ja am Anfang auch nicht gewusst, für wen ist das gefährlich, wie gefährlich ist das, wie verläuft das jetzt. Und dann sind wir ja schon im Lockdown gewesen. Und dann der Lockdown, der erste zu verkraften, das ist schon dort hat es dann angefangen, dass es ganz unterschiedlich verarbeitet worden ist und die Leute auch aufgrund ihrer unterschiedlichen Situation ganz unterschiedlichen Umgang gefunden haben und das besser oder schlechter damit zurecht gefunden haben. Und ich würde sagen, ja, also so am Anfang hat ja noch relativ viel Solidarität geherrscht und fand, das stehen wir jetzt gemeinsam durch und das ist ja auch, es wird vielleicht eine kürzere Zeit sein, wo man das aushalten muss, aber dann kommt das gut. Und ich würde sagen, dort ist es vielen Jungen noch okay gegangen. Sie haben das jetzt vielleicht nicht gerade so cool gefunden, jetzt daheim bleiben zu müssen, die Schule gehen zu und so. Aber irgendwie hat man sich versucht, damit zurechtzufinden. Viele sind ja sowieso viel online unterwegs und so. Und man hat das für den ersten Moment ganz okay gefunden, mal ein bisschen daheim zu sein und so. Das hat aber dann relativ schnell sich geändert. Ja. Ich würde sagen, dort hat es auch schon die erste, also ich weiß, ich habe noch eine andere Perspektive als meine berufliche, nämlich ich habe zwei Töchter im Alter von 17 und 21 und die eine, da hat es in ihrer Klasse bereits die erste Klinik-Einweise gegeben, weil sie, und die junge Frau hat damals so gesagt, ja, eigentlich ist jetzt bei mir die letzte Struktur weggefallen. Ist eine belastete familiäre Situation gehabt und hat auch schon vorher psychische Probleme gehabt und das hat dann einfach gekippt und dann hat es jetzt zu dieser Hospitalisation ist es dann gekommen. Und also dort haben wir schon gesehen, die wenig Ressourcen haben, Vorbelastungen haben, Fragilität schon vorher sind, vulnerabel gewesen sind, die haben es dann einfach, da hat es schon ein paar Einbrüche gegeben. Dann ist ja glücklicherweise der Lockdown wieder aufgehoben worden und man hat so voller Begeisterung sich in den Sommer früh gestürzt und hat gehofft, ja, jetzt endlich wieder raus und machen und tun. Und, aber eben, mit natürlich auch in der Schweiz geblieben, man hat sich nicht mehr gleich bewegt und eben, da, auch dort hat es so fast so ein bisschen so eine Spaltung in der Gesellschaft geht. Die einen, die vorsichtig geblieben sind, die weiterhin versucht haben, möglichst wenig Kontakte zu haben, und die anderen Dinge gefunden, jetzt endlich wird das Verpasste nachholen und möglichst raus und hey, was da passiert ist. So, und ja, und dann so im Herbst der große Schock eigentlich mit den steigenden Zahlen, aber man hat ja auch noch einen spannenden Herbst gehabt. Dort sind auch viele dann wieder in Fernreisen sind sie gegangen. Und dann eben die zweite Hospitalisationswelle, die hat dann schon stark eingeschränkt, insbesondere für die Leute, die halt wirklich jetzt gerade ein bisschen aufgeatmet haben. Und schon so, ich meine, viele Menschen leiden ja schon so unter der Winterzeit. und dann eben bevorstehende Unsicherheit und dann schon wieder starke Einschränkungen Mitte im Winter. Dann, das war für viele, viele Menschen dann, insbesondere die jungen Menschen, ja, war es wirklich zu viel. Und dort hat es dann wie ein, also nochmal zu einer erneuten Reaktion, stärkeren Reaktion geführt. Und man muss wirklich sagen, also die Situation in den Behandlern sieht so aus, alle Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen arbeiten, die sind völlig überlastet und man kann diese Andrang, diese Probleme gar nicht mehr bewältigen. Insbesondere auch, und das ist sehr beunruhigend, in den Kliniken, in den Kinder- und Jugendkliniken, da hat es zum Teil aber auch so Triagierungen gegeben, mhm, also sogar junge Menschen in Notfallsituationen, die dann einfach keinen Platz haben, also, ja, oder kurz aufgenommen worden sind, damit wieder entlohnt worden sind, also so Sachen habe ich mitbekommen. Und ja, also die Versorgungsnot ist riesig,
wie,
ist anhaltend.
Ja, wie unterscheidet man da aus psychologischer Sicht jetzt zwischen welchem Fall, dass man weiter behandelt?
Auch das, also es kommt jetzt darauf an, welches Setting Sie nehmen. Also in einer Klinik ist es klar, in einer Akutsituation, wenn es akute Suizidalität da ist und das so ist jetzt, muss man aufnehmen.
Ja.
Das ist gefährlich, gerade. Es gibt da die Gleichung. Junge Menschen, bei denen kann das schnell sehr, sehr gefährlich werden. Ja. Sie haben aber grundsätzlich, weil einfach die Entwicklung noch nicht fertig ist, tendenziell eine gute Prognose. Also die Heftigkeit von einer Krise sagt nicht über den Verlauf aus. Das, ja, ist das Schöne daran. Aber eben, akute Sozialität, dort muss man eigentlich aufnehmen und behandeln. Aber eben, wenn man dann keinen Platz hat, tut man natürlich andere, die dann vielleicht nicht ganz gerade so akut sind, aber trotzdem noch Behandlungsbedarf haben, dann früher entlohnt. Und das Problem ist dann auch wieder, wer macht denn die Nachbehandlung, wenn man nicht schon vorher behandelt war? Und auch eben in der niedergelassenen Praxis, in der Ambulatorien, katastrophal.
Ja, jetzt frage ich mich, ja, mit was kommen denn die Leute zu euch? Also, dass sie Kollegen nicht sehen können, dass sie nicht Sport machen können, dass sie nicht an die Uni können. Was macht den Leuten am meisten zu arbeiten?
Also, eben, während mir so im Frühling war es primär so, war sehr, sehr viele neue Angsterkrankungen. Jetzt so durch den Winter durch, hat es so sehr viele so depressive Verläufe gegeben. Mhm. Oder so innere Anspannung, wo sie nicht loswerden, Schlafstörungen, Essstörungen haben zugenommen. Es fängt damit an, dass sie einfach so sich perspektivenlos gefühlt haben, antriebslos, sich zu nichts mehr aufraffen können, nicht mehr gewusst haben, wie ihr Leben weitergeht. Mhm. Das sind so typische Symptome. Zum Beispiel ein junger Student, der aber noch ein leidenschaftlicher Musiker ist und ja, eine Band hat und wo gerade so Anfang Jahr wahnsinnig gelaufen ist und auch ein Tourneeplan gewesen ist, 2020, der hat natürlich nichts mehr gehabt, oder? Ja. Und sein Nebenjob hat auch noch verloren, weil es in einer Bar gewesen ist. Der ist der war vorher völlig gesund, komplett depressiv eingebrochen, der hat dann auch sein Studium geschmissen. Also so ist eigentlich noch, da sind vielleicht dann schon auch noch alte Geschichten aufgekommen, wo ihn dann auch noch beschäftigt, ja, haben. Aber grundsätzlich einfach so, da wo man so einen Lebensentwurf gehabt, auf einmal ist es nicht mehr gegangen. Und ja, das hat dann zu einer ganz, ganz großen Verzweiflung geführt.
Es ist immer noch ein bisschen das Abwägen zwischen den Massnahmen, die wir haben, die nehmen auch dazu, vulnerable Gruppen zu schützen. Jetzt, wie ihr es vorher schon angetönt habt, die Jungen leiden extrem darunter. Ja, wie kann vermieden werden, dass man da nicht wie eine verlorene Generation auf dem Mal hat?
Also, Sie sprechen so das Dilemma an, ja, dass alles, was so zur Eindämmung vom Virus geschehen, sehr, sehr wichtig und notwendig, ja, ist. Zum Teil für die psychische Gesundheit beeinträchtigend ist und ein Risiko dort ist. Und tatsächlich muss man sehr, sehr gut schauen. Und ich glaube, das hat auch der Bundesrat erkannt, auch erstens mal, weil er jetzt die Situation der Jugendlichen jetzt schon, glaube so im Februar, März mal betont hat, dass man da jetzt wirklich schauen muss und auch Massnahmen auch schon dort gelockert hat. Und andererseits jetzt mit den letzten Öffnungsschritten, ich glaube, das ist erkannt worden, dass das auch wichtig ist, dass das auch gefährlich sein kann und dass das auch ja, dass psychische Gesundheit und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen eine riesige Gefahr bedeutet, wenn man lang oder die falschen Massnahmen sind zu fest dort einem Risiko aussetzt, mhm. wo ihre Entwicklung wirklich gefährdet ist. Man weiß ja, 75% aller psychischen Erkrankungen beginnen im vor 25. Mhm. Das heisst also, ja, also dort will ich achtsam sein und theoretisch müsste man dann, wenn er symptomisch, lieber früh behandeln und früh das auch wieder auffangen können. Aber natürlich ist das Beste auch, dass man wirklich schaut, dass die Kinder und Jugendlichen ihre wichtigen Entwicklungsbedürfnisse wirklich, dass man die nicht zu sehr einschränkt. Also ich persönlich, da stand ja völlig dazu, das mag nicht immer konform sein, aber ich bin komplett gegen Schulschließungen. Ja. Ich sehe auch Universitäten, die komplette Schließung und Online-Verlagerung auch von der Universität, bin ich nicht Fan davon, weil ich meine, es ist wichtig, dass auch der Beziehungsaspekt zu den Dozenten, zu dem Unibetrieb, zu den Kommilitonen, Menschen, Kinder, das, klar kann man Wissen auch online vermieten. Und ich finde es auch gut, wenn man jetzt da die Flexibilität auch entdeckt hat, dass man nicht alles vor Ort machen muss, super. Und dass wir uns auch aufgerüstet haben jetzt diesbezüglich. Und wir reden jetzt online, yeah. Das ist fantastisch. Aber nicht anders, nur das. Und das jetzt, und dann auch noch das Schönreden. Das denkt mir manchmal auf, dass das jetzt einfach ersatzlos ersetzt werden kann. Das ist einfach nicht richtig.
Ja, und es gibt den Studenten ein gewisses, auch keine Perspektive geboten, wenn es wieder wie aufhört. Und eben, man ist komplett eigentlich immer auf sich allein gestellt von daheim aus. Ja.
Ja, es ist eine furchtbare Einsamkeit. Man ist in einem Alter, wo man Erfahrungen sammeln muss. Erfahrungen, die für die Entwicklung unerlässlich sind. Und wenn man die nicht mehr sammeln kann, das kann man vielleicht ein paar Wochen machen, aber nicht Monate, Jahre lang.
Ja, man kann es nicht wie messen, wie gut geht es der Gesellschaft psychisch. Wir haben es vorher schon angesprochen, wegen dem Vergleich zu, ja, wenn jemand erkrankt, körperlich an Corona zum Beispiel und ins Spital eingeliefert wird, ist das immer wie ziemlich ein klarer Fall, sagen wir es mal so. Aber wie es der Gesellschaft eben psychisch geht, kann man halt nicht so. Ja, es gibt sicher da irgendwie gewisse Maße, wie man das kann festlegen kann. Das kennt ihr wahrscheinlich, also kennt ihr besser. Mhm. Das macht es halt vermutlich auch nochmal schwerer, dass man das nicht wie kann direkt miteinander wie eine Gleichung setzen, ja.
Also Sie meinen ein Stück weit die Nichtsichtbarkeit von psychischer Erkrankung oder psychischer Belastbarkeit, das ist ja das Dilemma, das macht ja auch ein Stück weit die Benachteiligung von psychische Erkrankungen vergleichsweise somatische Erkrankungen ja aus. Also es ist ja auch so, in der Schweiz zum Beispiel sind psychische Erkrankungen, also schon vor Corona, die häufigste Diagnose in der Arztpraxis. Wir kennen aber keineswegs so, glaube wir kennen 18% von allen Gesundheitskosten sind für psychische Erkrankungen. Obwohl wir wissen, dass jetzt gerade zum Beispiel IV, der ist die häufigste, auch das der häufigste Grund für IV-Berentungen, sind psychische Erkrankungen. Also das ist nicht ganz kohärent. Und ich denke, es hat auch schon mit zu tun. Also wenn man das körperliche Leiden hat, sichtbar, messbar, mit Laborparametern, das hat irgendwie eine ganz andere Bedeutung noch in unserer Gesellschaft. Ich würde sagen, es ist ein bisschen im Wandel.
Ja, schon sehr schön.
Aber als eben eine persönliche Befindlichkeit, eine persönliche Aussage, die wird irgendwie nicht richtig, nicht gleich ernst genommen, nicht gleich bewertet. Du musst dann schon etwas Gravierendes passieren, wie dass jemand dann wirklich dann völlig ausfällt oder eben so einen Versuch macht. Dann nimmt man es ernst.
Ich frage mich manchmal, würde es auch helfen, jetzt gibt, die sagen, unter 25 ist es extrem wichtig, wie man sich entwickelt und alles weitere, dass sich eben viele psychische Erkrankungen schon vor 25 entwickeln. Würde man das Schulsystem kritisieren und machen, was man will, aber jetzt sogar zum Beispiel, um euch zu entlasten, würde es eventuell helfen, wenn man ihr Schuh wie ein Schulfach würde einführen, das sich eben um psychische Gesundheit und alles in diese Richtung würde kümmern?
Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich würde schon überhaupt diese sogenannte Enttabuisierung von psychischen, vor allem psychischen, also nicht eine psychische Erkrankung, sondern des Psychischen, würde sicher, hätte sicher einen Impact. Ich glaube, man muss auch sagen, es ist auch ein bisschen geschlechterspezifisch auch. Also bei den Mädchen, jungen Frauen, die haben eigentlich nicht mehr so Probleme, sich dieses Themas so zu nähern und zu beschäftigen. Hingegen bei den Gieren ist es halt nach wie vor, es hat einfach mit dieser Geschlechterrolle zu tun, stark sein zu müssen. Keine Gefühle zu zeigen, das ist leider immer noch vorhanden und das führt dazu, dass man eben sich schnell über das Psychische lächerlich macht, gerade in der Pubertät, und das ist halt wahnsinnig hinderlich. Also dort, ich denke, das fängt bei den Eltern an, es fängt an, wie wir es leben. Es wäre schön, wenn auch die Schule oder die Universität immer schon als Thema Psychische eins ist, wo man klar sagt oder dazu steht, das ist wichtig, das ist zentral, weil das macht so viel aus an unserem, wie wir unsere Lebensgestaltung und unsere Lebenszufriedenheit. Dort brauchen wir den Austausch und wenn wir uns dann wird mit dem Fokus immer drauf legen.
Ja, es würde ja durchaus Sinn machen, wenn ihr eben sagt, 50% von der Gesundheitskosten entsteht durch psychische Erkrankung, aber eigentlich nur 18% von der Therapie, hätte ich glaube gesagt.
Ich müsste jetzt die Zahl konkret noch, kann ich blöderweise
nicht, aber ich glaube,
18% sind es von den Gesundheitskosten, von den direkten Kosten, aber es sind mehrere Milliarden, ich glaube 11 Milliarden sind es, die mit direkten und indirekten Kosten, die psychische Erkrankungen erzeugen.
Genau. So. Das würde ja da vielleicht auch ein bisschen entgegenwirken, wenn man das schon frühzeitig thematisieren würde.
Absolut.
Ja. Ich diskutiere es immer wieder mit meinen Kollegen und wir sind uns nicht immer ganz einig, wie darf mit Menschen mit psychischer Erkrankung umgehen werden, was darf man von denen verlangen, was darf man nicht verlangen. Ich finde das sehr schwierig, auch als Angehörige, als Kollege, als was auch immer.
Also ich würde Ihnen empfehlen, möglichst direkt und darüber reden, wie es Ihnen auch geht. Mhm. Also jetzt nicht, eben auch nicht tabuisieren, sondern natürlich schon feinfühlig, empathisch zu sein, aber andererseits auch zu sagen, wenn es Ihnen etwas auffällt oder so. Also möglichst, ich glaube nicht, dass psychisch belastete Menschen wünschen, völlig in Watte gepackt zu werden, sondern sie möchten eigentlich ein ehrliches, authentisches Gegenüber, das zugewandt ist. Ich glaube, das ist das, was einem gut tut. Und ohne, dass man sich überfordert oder in eine Therapeutenrolle geht, sondern ist voll, man ist Angehörige, aber da sie zugewandt sie interessiert sie, aber auch mal sagen, du los, ich sehe jetzt das und das, oder ich finde das ist nicht so gut und mir fällt auf, so, oder mir geht es jetzt wird es mir zu viel, auch die Grenzen zu benennen, sehr, sehr wichtig, sonst, es ist ja so, bei vielen schwereren psychischen Erkrankungen tut sich das Umfeld zurückziehen, viele Menschen vereinsamen dann mit schwersten psychischen Erkrankungen, also klassische Schizophrenie. Das ist natürlich auch für das Gegenüber zum Teil, wenn jemand dann wirklich wahnhaft ist und so sehr, sehr schwierig auszuhalten. Und dort der Beat zu bleiben, der Kontakt zu halten, ist auch anspruchsvoll. Aber das ist wertvoll. Das wäre super, wenn man das irgendwie in dem Maße, wie es einem möglich ist, weiter zu können.
Dass man immer selber noch gesund bleibt und ja. Wie findet es Abwägen statt zwischen was darf ich verlangen und was ist zu viel? Was?
Haben Sie ein konkretes Beispiel? Ist jetzt sehr abstrakt, wahrscheinlich ist es besser, aber ein konkreteres Beispiel könnte man das.
Ja, jemand zum Beispiel, der es jetzt nicht mehr schaffen würde, an die Vorlesung zu kommen, weil es ihm psychisch nicht gut geht. Aus x irgendeinem Grund. Und jetzt, inwiefern darf man noch verlangen, dass er das noch auf die Reihe bekommt? Und inwiefern sollte man Verständnis dafür haben?
Also grundsätzlich ist mitziehen und sagen, hey, komm jetzt einfach mit, das ist wichtig und du wirst noch viel größere Probleme haben, wenn du jetzt nicht kommst. Ich meine, auch ist schon gut, oder? Aber dann, weil auch eine Depressionsbehandlung zum Beispiel, und wenn das nicht schaffen, nicht möglich ist, Teil von depressiven Geschehen, bedeutet immer wird auch für Therapeuten Therapie aktivieren. Insofern darf das auch durchs Umfeld geschehen, aber im Sinn von im Wissen um die Grenze, im Sinn von hey, ich hole dich ab oder du kommst jetzt einfach, ich unterstütze dich, um dich zu aktivieren, aber wenn es nicht geht, dann also, okay, das im Moment ist nicht möglich, akzeptiere es.
Ja.
Aber die Grenze zu akzeptieren und dann sagen, aber du hol dir unbedingt Hilfe. Einfach nur mal daheim sein und nichts machen, das bringt nichts.
Ja. Und mit dem Helfen finde ich es auch immer ähnlich schwierig, wie hilft man, hast du dir jetzt gesagt, aber reden sicher, mitnehmen zu den unterschiedlichsten Aktivitäten. Aber gibt es noch irgendwie ist teilweise halt auch, man verzweifelt fast daran, weil man nicht weiss, ja, man würde gerne mehr helfen, aber es geht irgendwie nicht. Gibt es dann irgendwie eine Möglichkeit oder was auch immer?
Also ich glaube, wie ein Stück weit dranbleiben auf die Länge ist wichtiger als jetzt die schnelle Ergebnisse. Also irgendwie sagen, hey, ich bin für dich da, grundsätzlich, aber ich habe Grenzen und jetzt im Moment weiß ich auch gerade nicht weiter. Und jetzt muss ich halt auch ein Stück weit etwas für mich machen. Aber wir schauen morgen weiter oder ich rufe dich wieder an. Und das dann wirklich zu machen, ist sicher sinnvoller, als sich völlig zu verausgaben und sich aufzuopfern und dann selber belastet zu werden. Und dann nicht mehr mögen und dann halt sich zu, dann bricht es ab. Lieber weniger ist mehr dafür, aber für gute Art, im Sinne von, hey, so im Sinne von auch Grenzen bewahren, weil sie können ja nicht das Problem von anderen Menschen jetzt, sie können niemals retten,
ja,
wenn man sich selber retten. Sie können Wege aufzeigen, sie können begleiten, aber mehr geht nicht.
Ja, das Gewisse ist in dem Fall halt einfach eben das Akzeptieren, man kann nicht alle retten, blöd gesagt.
Ist so.
Ja, es war traurig, aber ja.
Also ich habe das selber auch schon erlebt, also dass in ihrem Alter, dass ich zugesehen haben müssen, dass wirklich gute Leute, die mit unheimlich begabt und sympathisch und intelligent und weiß nicht was für Talent, ja, einfach aufgrund von kaum nachvollziehbaren Verhalten dann einfach sich, ja, nicht gut entwickelt haben und nicht daraus machen können. Es ist auch schon sehr schmerzhaft. Das hätte ich nicht bestritten.
Und das Gewissen eben einfach so sich selber halt schauen, dass einem auch weiterhin gut geht und das akzeptieren.
Bedingt, ja.
Es baut ein bisschen auf die Thematik von vorher auch auf. Ist psychische Gesundheit, kann das immer nur sagen, jetzt ist es, dir sagen es vorher eben, einen ist super im Studium, freundlich aufgestellt und was auch immer gewesen und öfters mal gar nicht mehr. Kann man das Ist es mehr ein Geschenk, dass man das hat oder nicht, die psychische Widerstandsfähigkeit, oder kann man daran arbeiten?
Ja, also es ist sicher, also die psychische Widerstandsfähigkeit, die ist, entsteht aus einem Mix, aus natürlich schon auch angeboren, man weiß, dass es so sogenannte resiliente angeborene Faktoren gibt. Und dazu gehört Intelligenz oder so Verträglichkeit, soziale Fähigkeit, also die gehören da dazu, es gibt noch andere. Dann aber sind sicher die Entwicklungsbedingungen, gell, spielen eine riesige Rolle, wie wir uns, wie unsere psychische Widerstandsfähigkeit sich entwickelt. Also Herkunftsfamilie, Schule, Erfahrungen, Krankheiten somatischer Art möglicherweise, Traumata spielen eine Rolle, wo dann psychische Widerstandsfähigkeit schwächen kann. Und ja, natürlich kann man auch die psychische Widerstandsfähigkeit an der schaffen. Einerseits natürlich durch Therapie, es gibt sicher auch präventive Möglichkeiten. Ja, mit einer guten Art, sich selber zuwenden, sich gut, sich unterstützen, wie eine gute Mutter, wie ein guter Vater, für sich sorgen, schauen, dass man eben nicht verkehrt und sich jetzt vernachlässigt. Das sind so, wie ich sage, Dinge, die helfen können, sich psychisch gesund zu bleiben. Und dann so banale Sachen wie körperliche Bewegung, also Bewegung ist offenbar auch ein grosser Risikofaktor.
Aber wie dir eigentlich sagen, der grosse Teil ist eigentlich schon, kann man sagen, ein gewisses ein Geschenk, das man nicht gross konnte beeinflussen, wie ihm das durch die Eltern ist mitgegeben worden, was man erlebt hat in der Vergangenheit, gerade als Kind, eben bis 25, wie vorher gesagt. Ja.
Ja, also ich glaube schon, dass Entwicklungsfaktoren dort äußere und eben genetische eine große Rolle spielen. Aber eben, was man dann daraus macht, wird natürlich schon auch einen grossen Einfluss. Und das weiß man übrigens, vielleicht noch bezüglich dieser Resilienz, ist das ein wichtiger Faktor. Wenn, auch in belastenden Situationen, wenn es Ersatzbezugspersonen gibt, immer bei belastenden Kindern, die wie so eine wichtige Rolle, eine wichtige tragende Rolle übernehmen können, dass das zum Teil auch schwierigste Verhältnis verbessern kann, also für die persönliche Entwicklung und psychisch gesund halten können. Also selbst das ist offenbar ein großer Einflussfaktor. Und so, das können natürlich auch gute Freunde sein. Also, jetzt sind wir wieder bei dem Thema von vorher.
Ja. Ja, das ist eben auch immer das Thema, das mich irgendwie beschäftigt. Eben, es ist immer ein bisschen, es hängt auch mit dem Thema von vorher zusammen, eben, was man verlangen kann, was kann man nicht verlangen. Wie sehr ist es eben, kann es die Person gar nicht beeinflussen, dass sie die Erkrankung wieder lebt? Oder wie sehr kann sie es beeinflussen? Und ja, das ist irgendwie immer noch recht schwierig.
Da das richtige Maß zu finden,
genau,
das,
ja.
Das ist so. Ich denke, wenn man so eben in so einer unterstützenden, helfenden Rolle ist, darf man auf keinen Fall vergessen zu sagen, also sich selber auch zu loben und zu würdigen seine Aktivitäten und sagen, hey, jetzt habe ich aber wahnsinnig viel auch schon dort gemacht und sich auch immer wieder bewusst werden, okay, das habe ich ja schon gemacht, das und dort bin ich dabei gewesen und auch zu sagen, jetzt ist auch mal gut, also jetzt darf ich auch mal eine Woche mich nicht melden und sie kann sich ja, oder er kann sich ja auch melden bei mir, wenn etwas ist, also so ein bisschen gut für sich trotzdem schauen bei allem Engagement. Sich auffressen lohnt, das kann eben manchmal auch passieren. Das ist einfach nicht das Ziel.
Ja. Und eben, wenn es einem selber psychisch gut geht, das sicher nicht nur als selbstverständlich anschauen, sondern auch Verständnis haben für andere, die es vielleicht psychisch nicht so gut geht, ist sicher auch ein wichtiger Teil von dem Ganzen und hilft den anderen Leuten sicher auch, wenn man ein gewisses Hautverständnis mitbringt.
Das ist sicher sehr hilfreich,
ja.
Und aber auch das zu sagen, vielleicht auch manchmal zu schauen, was hilft mir jetzt, was hat mir jetzt geholfen, das so gut zu verkraften oder das so gut zu verarbeiten und das auch wieder mitzunehmen. Also aus dem auch wenn, zu lernen.
Ja, es ist halt, wenn man sich auch fragt, was hat mir wiederum so geholfen, aber dann ist eigentlich der Grund dafür, je nachdem, warum es einem psychisch so gut geht, dass man vielleicht eine gute Kindheit hatte oder was auch immer, das ist halt wie schwierig, das kann man jemandem, der genau das gefällt hat, dann nicht sagen.
Nein.
Ja.
Richtig. Das ist auch etwas, was ich zum Teil auch Klienten sage, man kann Äpfel mit Bieren nicht vergleichen. Mhm. Also sie vergleichen, denke Menschen, die psychisch belastet ist, sagen ja manchmal, wieso fällt es jetzt dem so einfach, wieso der ist so viel der ist besser unterwegs und sage ich mal Vorsicht, aber sie wissen ja nicht, möglicherweise hat die ganze Belastung, die sie erfahren haben, oder die Einbrüche oder das und das, hat er ja da gar nicht erlebt. Ich bin aus einer ganz anderen Familie und so.
Ja.
Vorsicht, vergleichen Sie sich bitte mit Ihrem eigenen Weg. Und Sie haben sich aus schwierigsten Situationen eigentlich sehr, sehr gut gemetzelt.
Ja.
Und bitte anerkennen Sie das an, würdigen Sie das. Das macht viel mehr Sinn, als jetzt zwei völlig unterschiedliche Ausgangslagen zu vergleichen.
Ja, da kommt aber gut der Punkt, nicht von anderen oder von sich auf andere schließen und von anderen verlangen, sie haben wie das Gleiche zu leisten oder was auch immer, nur weil man selber nicht die psychischen Probleme hat.
Das ist übrigens so etwas, wo, glaube ich, junge Menschen und Männer sowieso sehr, sehr stark blockt. Also insgesamt, insbesondere so in der Instagram-Welt, oder jetzt gerade zum Beispiel bei Frauen, aber bei jungen Männern fangen sie auch schon gewaltig an, irgendwelche Idealbilder, die vorgelebt werden, vielleicht photoshoppt werden, oder, und dann das Gefühl haben, ich bin nur gut, wenn ich so aussehe wie die.
Yeah.
Oder so das und das mache wie die, dabei ist es ja vielleicht alles nochmal fake. Also, und die sich dann wahnsinnig zermartern und dann Essstörungen, Sportsucht und so Zeugs entwickeln.
Ja. Und es ist ja oft auch gut, also man findet, das, was dir ansprechen, man findet immer irgendjemanden, der weiterspringt, weiterwirft, was auch immer. Ich glaube, dann nimmt es Vergleichen wie gar nie irgendwie ein Handy.
Genau, also Entwicklung ist ja auch, sich, mit seinem So-Sein, sich arrangieren und das okay finden. Ich sage manchmal so einen schrecklichen Satz wie, sich mit der eigenen Mittelmäßigkeit anfreunden. Das ist für manche, viele Leute ganz, ganz schrecklich, weil man das Gefühl hat, man muss hervorragend, besonders in dem oder das sein. Aber es geht ja, man muss gut genug sein, okay sein, ich finde, ich mache das eigentlich gar nicht schlecht oder ich bin eigentlich ganz gut unterwegs, da ist schon so viel Terrain gewonnen und man fühlt sich so viel wohler, als wenn man in einem Ideal nachrennt, wo wirklich nicht erreichbar ist. Das heisst nicht, dass man nicht Ziele haben soll und hart dafür schaffen soll, das meine ich nicht, aber einfach ein Stück weit aus sich schätzen, wie man ist.
Ja, vor allem, ich weiß auch nie, wo sie Leute auf dem Weg irgendwie, dann, wenn sie mit dem angefangen haben, oder wenn es ihnen dann eben schlechter geht zum Beispiel, wenn kommt irgendwie der Punkt, wo es nochmal schlimmer wird und man sagt dann eben aus dem, was ihr sagt, aus dem ewigen Vergleichen mit jemandem, das ist eben heutzutage, das bringt das Social Media mit sich, dass man sich mit der ganzen Welt kann vergleichen kann.
Ja.
Und man sieht auch dort, wie ihr vorher gesagt habt, nicht das komplette Spektrum, sondern einfach immer nur einen gewissen Ausschnitt. Und
das Show oftmals. Es geht ja darum, auch sich darzustellen. Das darf man nicht mit der realen Welt
vergleichen.
Denken, das sei jetzt so, oder?
Ja. Und wie kommt der Punkt nachher? Teilweise kann man ja nicht sagen, man merkt es effektiv, wenn sich jemand zum Beispiel etwas antut, sich umbringt, was auch immer. Wenn kommt der Punkt, wo man sich wirklich muss Sorgen machen muss, wenn die Entwicklung so weit fortgeschritten ist, kann man das merken, kann man das nicht merken?
Ich muss jetzt sagen, zum Teil.
Ja.
Also viele Menschen machen ja schon Andeutungen. Also sagen, hey, ich weiß jetzt, dann bin ich halt irgendwann nicht mehr da, oder ich weiß, also es kommt ja manchmal versteckt oder mehr oder weniger versteckt. Dort darf man dann schon anfangen und sagen, ja, du, ist das so, denkst du über das noch? Und dann, wenn dann dem so ist, dann würde ich auch entsprechend Hilfe holen. Also jemand, der zum Beispiel jetzt wirklich eine akute Suiziddrohung macht, da kann man natürlich auch, egal um welche nach der Tageszeit, wenn sie das Gefühl haben, jetzt, mir ist nicht wohl, ich mach mir, jetzt kriege ich Angst. Und dann sagt das nicht sowieso zweimal am Tag. Das ist natürlich das andere Problem. Es gibt ja auch Menschen, die sagen sehr, sehr viel das und dann nehmen wir es nicht mehr so ernst und verpasst dann vielleicht einen Moment, wo es ernst ist. Aber jetzt mal Menschen, die das vorher nie gesagt haben, wo sie sich finden, oh, jetzt ich mir schon um, dann würde ich vor Ort gehen oder eben auch Notfallpsychiater, Psychiaterin dann anrufen und kontaktieren oder eben die Eltern oder was auch
immer. Ja.
Also man muss es ein bisschen... Denn wenn einem einfach nicht mehr wohl ist, wenn man das Gefühl hat, jetzt wird es gefährlich, das würde ich ernst nehmen.
Ja, das Gewisse ist eben dann, wie ich vorher gesagt habe, eben, für das man, dass eben die Leute zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit wollen und durch das eben, dass wir androhen, dass sie genau das bekommen, was ihnen teilweise vielleicht fehlt.
Ein Ausdruck von einer Bedürftigkeit,
genau.
Nach Zuwendung, nach Aufmerksamkeit, das ist sicher auch so. Das ist dann natürlich manchmal dann halt eine schwierige Art, wenn man das so mit ständiger Suiziddrohung macht.
Mhm.
Aber das vielleicht dann auch sagt, du los, weißt, du kannst mir so direkt sagen, wenn du mich brauchst oder wenn du gerne jetzt nicht allein sein willst, jetzt wäre mir lieber, du würdest jetzt nicht gerade mit Suizid drohen, außer du wirst vielleicht ernst, dann wollen wir das machen.
Ja,
dann muss ich den Notfall anrufen. So. Etwas anderes, eine andere Situation, eben wenn jemand dann völlig auf die Tauchstation geht, das Gefühl, der liegt nur noch im Bett, der kommt gar nicht mehr auf, das sind auch, wenn man es einem auch mulmig hat, da ist einfach dringend die Behandlungsbedürftigkeit, dass wenn jemand nur noch schläft im Bett ist, das würde ich, das vielleicht muss nicht einmal unbedingt Suizidalität sein, aber das muss einfach, das ist einfach, da muss etwas geschehen.
Ja. Jetzt ist mir spontan noch in den Sinn gekommen, wenn ihr direkt betroffen seid, jetzt vorher vom Beispiel, wenn sie, der Redner soll jetzt ein Beispiel bringen, wenn ein Kollege aus dem Studium akute Depressionen hat und man mit ihm darüber redet und was auch immer, das ist ja noch eins und dann kann man dann auch gut wieder sagen, eben, es ist wirklich nicht mein Problem, ich lasse, aber was ist denn, wenn es jetzt zum Beispiel der Mann ist, Tochter, der beste Kollege oder was auch immer?
Eben, dann würde ich schon immer schauen und sagen, du, ich schaue jetzt da nicht einfach nur zu. Du leidest so fest, aber du machst nichts dagegen. Ich nehme das ernst und wir gehen jetzt dort und dort auf die und dann soll die das beurteilen. Aber ich schaue jetzt nicht einfach zu, dass du nichts machst und so fest, dass dir so schlecht wird und so viel leidest. Wir leiden auch. Wir brauchen jetzt Hilfe.
Ja.
Dort will ich vehement bleiben.
Und wenn kommt der Punkt, wo dir wie der Angehörige ratet, dass man sich selber muss in Schutz nehmen und sich selber helfen, damit es eben nicht irgendwann auch noch wie mehr reinzieht?
Der Punkt, das ist etwas sehr Subjektives. Ich persönlich bin großer Fan von Frühhilfe holen. Mhm. Das manchmal nennt sogar nur ein, zwei Gespräche mit einer Fachperson, wo einem wir helfen, die Dinge wieder zu ordnen und vielleicht ein bisschen Auslegeordnung zu machen und das Ganze ein bisschen, ja, wo man steht, zu klären, als eben dann in ein Strudel reinkommen, wo dann wirklich die eigene psychische Befindlichkeit schwer leidet und man selber eine Problematik hat. Frühhilfe suchen, sobald man das Gefühl hat, jetzt komme ich nicht mehr, jetzt habe ich eine Frage, jetzt bin ich belastet.
Mhm.
Und das wird übrigens, würde ich jetzt sagen, der Kostenaspekt. Also, das kostet dann weniger, als wenn man dann mal wirklich schlecht zu zeigen ist und dann eine intensivere Behandlung oder gar Klinikaufenthalt braucht.
Ja. Und noch wegen dem Punkt von vorher, Es ist sicher auch man darf nicht, eben mit dem Vergleich auf Instagram, man darf nicht von allen immer verlangen, dass sie das Gleiche sollen leisten wie jemand anderes, was sicher auch bei psychischen Erkrankungen wichtig ist. Es kann vermutlich einfach nicht allen psychisch gleich gut gehen. Und ich habe das Gefühl, wenn man das akzeptiert, was ich vorher gesagt habe, dass es ein gewisses halt wirklich eine Gegebenheit ist, die man nicht beeinflussen kann. Das hilft sicher auch schon sehr. Ja, wir kommen langsam zum Ende. Jetzt, ich habe mir das vorher auch wieder überlegt, was kann man, es gibt auch nicht wie ein Patentrezept für psychische Gesundheit, aber was kann man immer wieder machen oder wie kann man seine eigene psychische Gesundheit einigermaßen gewährleisten? Gibt es da Tipps oder Ritual oder ähnliche Sachen?
Sie meinen jetzt so das tägliche Gesundheitsverhalten für psychische Gesundheit. Also ich glaube, mal eine wichtige Leitidee ist, so sich und seine Gefühle auch ernst nehmen und seine Bedürfnisse. Also auf das seine Gefühlswelt auch als einen wichtigen Kompass im eigenen Leben anzuerkennen und der auch wirklich ins Leben einzubeziehen. Also nicht nur zu funktionieren und sagen, ich muss jetzt das und das und das und das abarbeiten und dann ist mein Leben okay, sondern auch schauen, wie geht es mir dabei, was brauche ich jetzt mal wieder oder stimmt das noch, stimmt der Beruf für mich, stimmt die Ausbildungssituation für mich, stimmt jetzt die Beziehungssituation noch für mich. Oder muss ich jetzt nicht langsam mal ausziehen, jetzt irgendwie das und das hätte es wäre jetzt der nächste Schritt nötig. Also solche Sachen immer mal wieder in so Zwiegespräche mit sich selber zu halten und sagen, ja, wo stand ich jetzt eigentlich im Leben? Ohne das jetzt zu übertrieben. Jetzt, aber zwischendrin mal wieder innezuhalten und sagen, wie geht es mir? Und das hilft übrigens auch für die psychische Gesundheit für andere, mal zwischendrin zu fragen, wie geht es dir? Und zwar nicht einfach nur ein Floskel, sondern wirklich zugewandt fragen, wie ist jetzt das letzte Mal das und das in Singapur, bei unserer letzten Begegnung, dass man auch, wie ist es denn jetzt dort weitergegangen? Also so dieses sich interessieren für die äußere, aber auch die innere Welt vom anderen, das ist etwas, wo auch in Beziehungsgestaltung Beziehungen psychisch gesund haltet.
Ja, und sich selber immer wieder zu reflektieren, wie es einem geht, was man, ob man zufrieden ist, ob man glücklich ist.
Bitte keine übertriebenen, überhöhten Ansprüche an sich selber. Sage, okay, Rom wurde nicht in einem Tag erbaut, ich bleibe dran, ich mache, was es geht, aber heute ist jetzt nicht nur das möglich, es ist doch immerhin etwas gewesen. Morgen geht es weiter. Und das ich habe ja schon so viel Fleisch. Das ist so ein bisschen die Balance zu halten von sich selber. Immer mal wieder motivieren und nicht verkehren lassen, aber andererseits auch nicht sich jetzt ständig immer noch zu peitschen, die nächste Leistung. Das gute Mittelmaß.
Da schließt sich eigentlich der Kreis von vorher.
Genau.
Zum Abschluss, wo findet man euch? Wo die Webseite von Ivy Kadler oder auf Instagram?
Also zu meiner Person natürlich auf der Webseite. Aber eben, ich glaube, Ihre Frage geht ja vielleicht auch ein bisschen weiter. Wie findet man Hilfe? Oder wie findet man eine psychologische Ansprechperson?
Beides. Also primär habe ich gemeint schon zu euch als Person, aber
das andere ist. Eben auf der FSP-Seite von der Föderation von der Schweizer Psychologen, wo ich ja Co-Präsidentin bin, wo 8.500 Mitglieder Psychologen eint, verschiedenster Couleur, von Sportpsychologen bis Psychotherapeuten, Verkehrspsychologen und so weiter. Dort sind ganz viele Infos, auch eine Suchmaschine, wo man Ansprechpersonen findet. Dort, also wirklich auf unserer Webseite und auf meiner eigenen Webseite kann man andere Sachen nachschauen. Ich habe auch einiges an Medienzeugs dort aufgeschaltet.
Sehr gut, dann tue ich die Shownotes und verlinke euch dort. Merci vielmals, hat es geklappt. Danke für das sehr spannende Gespräch.
Ja, sehr gern geschehen.
Das war es vom Podcast mit der Ivy Kadler. Wie gesagt, mehr Informationen zu ihr findet ihr auf ihrer persönlichen Webseite oder auf der Seite vom FSP. Damit wünsche ich euch an dieser Stelle einen schönen Abend, einen guten Start in die neue Woche und bleibt gesund. Und es wäre schön, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört beim Podcast Tête à Tête.